Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio ist Matthias Wetzel. Haben Sie die Leute gesehen? An den Tischen vor den Restaurants, die so lange geschlossen waren, diese heitere Leichtigkeit, oder gehörten Sie selbst zu den Glücklichen, die schon Zeit hatten, dort zu sitzen? In Berlin und Brandenburg waren also den ersten Tag seit Monaten wieder die Außenbereiche der Restaurants offen, außerdem Kinos, Museen, Theater, Campingplätze, Freizeitparks. Inforadio-Reporterin Jenny Barke war in Berlin unterwegs.
Am Mittag wird im Café am Neuen See im Tiergarten noch überall gewerkelt, gebohrt und gehämmert. Eine Holzterrasse wird aufgebaut, Sonnenschirme aufgestellt und ein Lastwagen fährt in die Einfahrt, um Getränke abzuliefern. Saskia Frank vom Café freut sich schon sehr auf die Gäste.
Wir sind ganz, ganz aufgeregt. Und wie du siehst, noch in den letzten Zügen, hier wird noch eifrig gebaut und gehämmert und gekocht und Bier noch angeschlossen. Und ja, wir können es eigentlich kaum erwarten, dass wir endlich wieder aufmachen dürfen.
Dann kommen die ersten Besucherinnen und Besucher. Am Einlass wird der negative Corona-Test überprüft. Dann kann man das erste frisch gezapfte dieses Jahres unter freiem Himmel genießen. Überall in der Stadt ist die Aufbruchsstimmung heute zu spüren. Auch vor dem Restaurant Austria auf der Bergmannstraße bauen die Kollegen von Uwe noch, damit die Besucher angelockt werden.
Uns geht's super damit. Noch ein bisschen Feinschliff, Terrasse sauber machen, aufbauen, ein bisschen streichen, ein bisschen Kosmetik, Küche ein bisschen vervollständigen und dann geht das hier aber los. Weil wir ja natürlich froh sind, dass wir was tun können und uns hier völlig entfalten.
Vor dem Prinzenbad in Kreuzberg stehen die Schwimmbegeisterten Schlange. Auf der Bergmannstraße stellen die Kaffeebesitzer die Stühle auf die Straße. Auch Toni genießt den ersten Cappuccino in der Sonne. Er kennt die Kaffeebesitzerin an der Markthalle Ma Heinecke persönlich und weiß, wie sie die letzten Monate unter der Schließung gelitten hat.
Gott sei Dank, jetzt hat sich die Situation ein bisschen verbessert, dass irgendwie hier die Leute draußen sitzen, gerade wenn der Sommer ein bisschen anfängt. Und das schafft gute Laune und das kann man jetzt ein bisschen genießen und dass die Leute hier ein bisschen mehr Einnahme haben, weil denen geht es ziemlich schlecht.
Egal ob Restaurant, Bar, Freibad oder Museum, überall müssen die Berlinerinnen und Berliner einen Test mitbringen. Dementsprechend trubelig hat der Tag für Patrick Mantai von der Teststation am Südstern begonnen.
Also der Ansturm war schon bei der Eröffnung da. Wir hatten schon die ersten Besucher vor der offiziellen Eröffnung vor der Tür stehen und auch die Termine zeigen, dass heute mehr los sein wird als die Tage vorher. Restaurantbesuche vorrangig, Biergarten, das waren so die Gründe, die uns genannt wurden, ja.
Doch nicht überall klappt das System aus Vorbuchen, Test organisieren und Vorzeigen reibungslos. Einige Besucher auf der Museumsinsel sind überfordert, wie auch Ina.
Wir haben uns fürs Bergamon-Museum angemeldet und da ging aber die Klarna-Zahlung nicht. Also musste ich das über die Kreditkarte machen, die hatte ich nicht mit, hat es mein Sohn machen müssen von zu Hause aus. So, und das ist natürlich blöd. Na, wir sind schon froh, dass wir hier rein können, dass es jetzt offen ist. Und nun geht's nicht.
Aller Anfang ist schwer an diesem ersten Tag, an dem in Berlin alle wieder ein Stück weit Normalität genießen. Doch alle, die Restaurantbesitzer, Museumsbesucherinnen, Schwimmerinnen und Cafébesucher, sind erleichtert und freuen sich auf den Sommer.
Die Corona-Auflagen sind gelockert und unsere Reporterin Jenny Barke hat in Berlin ausprobiert, was schon wieder möglich ist. Ganz so wie vor Corona ist es aber natürlich noch nicht. Gäste können nicht ohne jegliche Vorbereitung in Restaurants oder Biergärten. Tests müssen sein, Abstandsregeln, Reservierungen, Daten müssen hinterlegt werden. Und deshalb sind einige Gastwirker auch nicht ganz so begeistert, wie RBB-Reporter Matthias Gindorf in Potsdam erfahren hat.
Es ist nicht unbedingt die pure Freude, die Gastwirt Christian Gohl vom Restaurant 201 am Bahnhof Griebnitzsee ins Gesicht geschrieben steht.
Ich freue mich nur ein bisschen, weil es der Weg in die richtige Richtung ist auf jeden Fall. Und ich mache da auch mit. Ich weiß, dass viele meiner Kollegen das gar nicht machen, weil sie einfach von vornherein gesagt haben, der Aufwand ist so hoch, dass es nicht im Verhältnis steht.
Vor dem Bier auf der Terrasse ist nämlich einiges an bürokratischem Aufwand zu erledigen. Die Gäste müssen sich anmelden, müssen an einem zugewiesenen Tisch sitzen, ihre Daten abgeben und brauchen einen negativen Corona-Test oder Impfnachweis. Das muss der Gastwirt mit dem Personal abwickeln und kontrollieren.
Man muss sich was zeigen lassen, also gerade bei Impfungen und Genesungen. Ich hoffe auf die Hilfe, auf die Mithilfe der Gäste. Es wird Aushänge und Informationen geben, dass man eben diese Reservierung tätigen kann. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, den Biergarten nicht einzuzäunen und mich für die Kontrollvariante durch Rundgänge entschieden.
Diese Rundgänge macht Christian Gohl vor seinem Restaurant zunächst zur Chefsache, denn es kann ja auch sein, dass jemand mit falschem Impfnachweis kommt. Sicher ist sich der Potsdamer da aber auch nicht.
Ich weiß, dass es Fälschungen gibt und ich weiß nicht, ob ich eine erkennen würde.
Dann bleibt noch ein ganz anderes Problem. Was tun, wenn es plötzlich anfängt zu regnen? Ins Restaurant darf da nämlich niemand.
Im Biergartengeschäft sehe ich das relativ entspannt, weil es ist ein recht schnelles Rein-Raus-Geschäft. Da ist es dann eben leider so, ich kann dann nichts tun. Ich habe auch zusätzlich Terrassengeschäft. Also hier auf der Terrasse vom Restaurant biete ich ganz normal à la carte Geschäft an. Ich habe im Vorfeld mit den 1-2 Reservierungen, die ich habe, gesprochen. Die wissen, dass sie dann nicht nach drinnen wechseln können. Ganz genau, ja.
Ganz so einfach sind sie nicht, die Corona-Lockerungen in der Gastronomie. Es funktioniert also nur, wenn Gäste und Gastwirte sich gemeinsam an alle Regeln halten.
Aber es wird besser. RBB-Reporter Matthias Gindorf war das aus Potsdam. Damit es schnell besser wird, hat es in Berlin schon vor einer Woche eine Impfaktion in Neukölln gegeben, in einem Kiez, in dem viele Leute mit geringerem Einkommen wohnen. Nun hat die Senatsgesundheitsverwaltung mitgeteilt, dass die Aktion an diesem Wochenende fortgesetzt wird. Ab Samstag impfen wieder mobile Teams, diesmal in Lichtenberg und in Steglitz-Zehlendorf gegen Corona. RBB-Reporterin Sabine Müller hat die Einzelheiten.
In Lichtenberg wird im Nachbarschaftshaus im Ostseeviertel von Samstag bis Montag geimpft. In der Thermometersiedlung in Steglitz-Zehlendorf sind Samstag und Sonntag Impftage in der Karl-Schumann-Sporthalle. Das Ganze jeweils von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Impfberechtigt sind alle, die nachweislich in diesen Stadtteilen leben. Verimpft werden Moderna und Johnson & Johnson. Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitschi rief die Menschen auf, das Impfangebot anzunehmen. Bei der ersten Sonderimpfaktion in Neukölln hatte es großen Andrang gegeben.
Und wer geimpft ist, kann auch bald danach wieder ohne Test in den Biergarten. Sabine Müller war das. Wer einen regulären Impftermin gegen Corona machen möchte, der muss zurzeit noch viel Geduld aufbringen. Immer noch gibt es nicht genug Impfstoff. Da wundert man sich, wenn man zum Beispiel in den Potsdamer neuesten Nachrichten liest, seit Mitte April seien in Brandenburg rund 34.000 Impfdosen, die der Bund zur Verfügung gestellt hat, nicht abgerufen worden. Die Impfstoffe sollten eigentlich über Apothekengroßhandel und Apotheken an die Praxen geliefert werden, wo sie aber offenbar nie ankamen. Fragt sich also, was ist da los und wer ist verantwortlich? Unser Landespolitikreporter Oliver Schosch hat nachgefragt.
Für die Brandenburger Impfkampagne ist das Innenministerium zuständig. Doch dessen Sprecher Martin Burmeister macht deutlich, sein Ministerium trägt keine Schuld daran, dass die Hausärzte nicht die vollständige Menge an Impfstoff bekommen haben.
Seit Anfang April werden Brandenburgs Hausärzte direkt über den Pharmagroßhandel und die Apotheken mit Impfstoff beliefert. Diese Impfstoffe werden vom Bund zur Verfügung gestellt und die Menge ergibt sich einfach aus der Bevölkerungsgröße der Bundesländer. Die aktuelle Meldung ergibt, dass in Brandenburg seit Anfang April insgesamt 34.000 Impfstoffdosen nicht ausgeliefert wurden, obwohl sie eigentlich gemäß Bevölkerungsgröße Brandenburg zur Verfügung gestanden hätten. Das sind dann 34.000 Impfungen, die nicht verabreicht werden konnten und das ärgert uns alle sehr.
Doch wo hat es da gehakt? Kam der Impfstoff nicht in den Brandenburger Apotheken an? Oder haben es die Brandenburger Arztpraxen versäumt, den Impfstoff zu bestellen? Verantwortlich für die Impfung in den Arztpraxen ist die KVBB, die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg. Deren Vorsitzender Peter Noack sagt, die KVBB und die Arztpraxen tragen ebenfalls keine Schuld. Die 34.000 fehlenden Impfdosen ergeben sich aus einer Länderstatistik des Paul-Ehrlich-Instituts für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel.
Das ist eine Statistik, die bezieht sich auf die Lieferung aus dem Pharmagroßhandel hin zu den Apotheken. Nein, wir haben nicht zu wenig bestellt. Wir kriegen hunderte Anrufe aus den Arztpraxen, dass die Bestellmengen, die bestellt wurden, nicht geliefert werden. Es werden 80 Dosen bestellt, es werden nur 20 geliefert. Es interessiert mich überhaupt nicht, wer den schwarzen Peter hat. Wir haben ihn jedenfalls nicht. Es liegt nicht an den Ärzten.
Schuld will niemand sein. Es bleibt aber der Fakt, dass nicht alles an Impfstoff abgerufen wurde, was Brandenburg zusteht. Dass die 34.000 Dosen nun nachgeliefert werden, darum will sich aber das Innenministerium in Potsdam kümmern. Oliver Schosch war das. Viele Studenten müssen wegen Corona schon lange online studieren, auch Klausuren werden mitunter zu Hause geschrieben. Das kann aber rechtlich durchaus problematisch sein. Deshalb urteilte das Verwaltungsgericht Frankfurt-Oder, die Europa-Universität Viadrina durfte eine Klausur wiederholen lassen. Dagegen hatte sich eine Studentin gewehrt. RBB-Reporterin Natascha Gutschmied über den Fall.
Die Hochschule ließ eine online geschriebene Klausur in Wirtschaftsinformatik wegen Täuschungsversuchen wiederholen, und zwar in Präsenz. Laut Gericht ist auch die Chancengleichheit bei Klausuren zu Hause nicht gegeben, weil es dort keine Aufsicht gibt. Damit sei Täuschung und Manipulation möglich, selbst wenn Hilfsmittel zugelassen sind. Am Bildschirm könne sogar jemand anderes sitzen als angegeben. Auch eine verdeckte Gruppenarbeit sei möglich.
Aus Frankfurt/Oder war das Natascha Gutschmidt. Wenn die Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer und der brandenburgische Ministerpräsident Woidke gemeinsam nach Doberlug-Kirchhain reisen, dann muss der Anlass schon besonders sein. War er auch, denn das Werk der Heeresinstandhaltung in der Stadt bleibt nicht nur erhalten, es wird sogar ausgebaut, das war lange unklar. Nun können die rund 2300 Beschäftigten aber erstmal durchatmen, für die nächsten Jahre sind ihre Arbeitsplätze gesichert. Den entsprechenden Vertrag haben Ministerin und Regierungschef unterschrieben, RBB-Reporterin Josefine Jahn war dabei.
Instandsetzung, Wartung und Erhaltung von Fahrzeugen und Waffen, Fertigung von Ersatzteilen und Sondergeräten, Entwicklung von Ausrüstungen. Für all das ist die Heeresinstandsetzung Logistik GmbH, kurz HIL, zuständig. Seit 2013 auch mit einem Werk in Doberlug-Kirchhain. Seit Herbst steht fest, das Werk bleibt bestehen und wird sogar modernisiert. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer.
Was wir hier am Standort insbesondere investieren wollen, ist in eine Erweiterung, sozusagen in weitere Hallen, in eine Vergrößerung auch der Beprobungsstrecke oder Erprobungsstrecke und natürlich dann auch in der Zukunft den weiteren Sanierungsbedarf, den es immer wieder in einem solchen Gelände gibt.
Am HIL-Standort in Doberlug-Kirchhain, der sich als Kompetenzzentrum Rad aufgestellt hat, sollen neben einer Investition von 40 Millionen Euro auch 140 neue Arbeitsplätze entstehen, was Ministerpräsidenten Dietmar Woidke freut.
Ein ganz klares Signal des Bundes, hier ganz konkret in der nach wie vor im Strukturwandel steckenden Region konkrete Verantwortung zu übernehmen und ganz konkrete Arbeitsplätze zu schaffen.
Nicht zuletzt ist auch Bodo Brosinski erfreut und erleichtert über die Entscheidung des Verteidigungsministeriums, denn das Werk stand jahrelang auf wackeligen Füßen, erinnert sich der Bürgermeister von Doberlug-Kirchhain.
Es gab dieses Bangen, es hat sich gelohnt, um dieses Werk zu kämpfen und immer wieder zu pochen, anzuklopfen und auf die, entschuldigen Sie jetzt, Füße zu treten. Danke, Frau Kramp-Karrenbauer.
Für die kommenden 10 Jahre bis 2031 sind Investitionen und der Ausbau des HIL-Werkes in Doberlug-Kirchhain vorgesehen.
Über 2000 gesicherte Arbeitsplätze in Doberlug-Kirchhain und sogar noch ein paar neue Informationen von Josefine Jahn waren das. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Nachzuhören wie immer auf inforadio.de, in unserer App und als Podcast.
Inforadio Podcast.